HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Nur der Meister ist der gleiche. Bilanz seiner geisterhaften Bundesliga-Saison.
Noch einmal jubeln, Daumen drücken oder vielleicht auch sich ärgern, das können die Fußballfans der ersten Liga morgen Nachmittag dann zum letzten Mal. Dann geht auch diese Saison der Fußball-Bundesliga zu Ende. Wenn auch nur zu Hause vom Fernseher oder Radio. In den Stadien sind keine Fans dabei. Auch nicht am letzten Spieltag, da wird keine Ausnahme gemacht wegen der Corona-Pandemie. Das finden natürlich auch und vor allem alle, die in einem Fanclub sind. Auch die Mitglieder von unserer Kurve e.V. Das ist eine Art Dachverband verschiedener Fußballfanvereine, denen natürlich der Fußball besonders am Herzen liegt. Und mit Thomas Kessen vom Vorstand von unserer Kurve habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Kessen, jetzt geht sie morgen also zu Ende, diese Saison der Spiele in leeren Stadien. Sind Sie froh, dass doch gespielt worden ist, oder sagen Sie jetzt am Ende, nee, das war so nix?
Also um ehrlich zu sein, weder noch, denn gefühlt ist für mich die Saison im März geendet und die Geisterspiele habe ich jetzt zwar so am Rande wahrgenommen und natürlich schaue ich noch auf die Ergebnisse, aber es hat einfach nichts mit diesem Fußball zu tun, wie man ihn eigentlich kennt und liebt.
Was wird denn jetzt sein, wenn es in der neuen Saison gerade so weitergeht mit Geisterspielen? Kann ja gut sein.
Ich glaube, an den Abläufen derzeit, wie sie die DFL startklar gemacht hat und wie sie sich ja jetzt auch bewährt haben, da wird sich so schnell nichts dran ändern. In der Logik der DFL wird man weiterhin alles daran setzen, so schnell wie möglich die neue Saison starten lassen zu können. Allerdings bleibt natürlich aus Sicht der Fans die Frage, was ist denn mit Reformen? Wir sind also unsere Kurve schon seit März dran und legen den Finger in die Wunde, fragen nach. Denn es ist offenkundig geworden, dass der Fußball in Deutschland, vielleicht sogar in ganz Europa, eine Menge Probleme hat, insbesondere diejenigen, dass er nur dem schnellen Geld hinterherläuft und nicht in Richtung Stabilität und Nachhaltigkeit wirtschaftet. Denn aktuell ist von einem tatsächlichen Reformwillen nichts zu sehen, außer die schönen Worte in der Vergangenheit.
Sie haben es schon angesprochen, also dieses Fanbündnis Unser Fußball fordert jetzt also, dass die Einnahmen durch die Fernsehübertragungen anders verteilt werden. Was würde das denn ändern?
Also das Bündnis fordert noch ein bisschen mehr, muss man fairerweise sagen. Das Bündnis fordert einen fairen Wettbewerb, da gehört zum Beispiel die Verteilung der TV-Gelder dazu. Das Bündnis fordert aber auch, dass der Fußball tatsächlich gesellschaftliches Vorbild wird und nicht nur davon redet, es zu sein. Das Bündnis fordert demokratische Beteiligung und wirtschaftlich nachhaltiges Wirtschaften letztendlich und einfach die Einbeziehung der Fans in Beteiligungsprozesse. Bei den TV-Geldern, bei der Verteilung der TV-Gelder, um darauf konkret zu sprechen zu kommen, naja, aktuell sieht es so aus, dass wir auf dem besten Weg sind, spanische Verhältnisse zu bekommen, wo aufgrund der Erfolge über die Jahre die erfolgreichsten Vereine das meiste vom Geld kriegen. In Spanien sind das Barca und Real Madrid. Das ist in Deutschland nicht ganz so schlimm, muss man fairerweise sagen. Aber Bayern München, Borussia Dortmund, die Großen des Geschäfts, kriegen deutlich mehr als ein SC Paderborn oder in der zweiten Liga dann natürlich Wien Wiesbaden, VfL Osnabrück und ähnliche kleine Vereine. Und wohin das führt, sieht man jetzt daran, dass Bayern München die 8. Deutsche Meisterschaft in Folge gefeiert hat. Das macht keinen Spaß mehr.
Jetzt mal angenommen, die TV-Gelder würden anders verteilt werden. Also dann bekäme FC Bayern oder Dortmund ein bisschen weniger, ein Aufsteiger wie Bielefeld vielleicht ein bisschen mehr. Dann können aber die beiden Top-Teams möglicherweise in der Champions League, wo sie dann eben ja eben spielen müssen, auch nicht mehr mithalten mit Real Madrid, mit Man City, mit Paris. Und das ist ja am Ende dann der Fußball, den doch die allermeisten Fans sehen wollen.
Naja, wollen das wirklich die allermeisten Fans sehen? Also ich wäre mal interessiert an tatsächlichen belegbaren Zahlen, denn sicherlich gibt es viele Fans von Bayern München und viele Fans von Borussia Dortmund. Aber wenn man jetzt sagt, der Fußball im Ganzen, dann muss man ja die Fans aller anderen Vereine außer der beiden genannten zusammenzählen. Und ich glaube, dass das schon die deutliche Mehrheit ist. Aber natürlich muss es über Deutschland hinausgehen. Es wäre im Sinne des DFB und der DFL, hier auch auf europäischer Ebene für entsprechende Reformen zu sorgen. Die UEFA zeigt sich ja teilweise sogar bereit dafür. Oder man soll den radikal anderen Schritt wagen. Dann soll man eine Liga ähnlich der Profiligen in den USA beispielsweise einführen, dass man sagt, okay, das ist jetzt die europäische Superliga, da gibt es aber keinen Aufstieg, keinen Abstieg, keine Qualifikation. Dann spielen halt nur die 5 größten Clubs unter sich und der Rest kümmert sich um den tatsächlichen Sport. Mhm. Wer das möchte, bitte gerne. Aber dann sind immer noch die eingangs erwähnte Großteil der Fußballfans, die eben nicht Bayern- oder Dortmund-Fans sind, sind dann weiterhin im sportlichen Wettbewerb verhaftet und können da eben dann auch mal einen anderen deutschen Meister sehen, womöglich.
Die Probleme, die Sie da alle ansprechen, und was hat das jetzt genau mit der Corona-Krise zu tun? Also hat das die Krise eben nur verschärft, weil die Probleme gab es ja auch schon vorher, hätten Sie ja schon längst ansprechen können.
Aber vorher war es für den deutschen Fußball sehr einfach weiterzumachen, denn es hat ja im Großen und Ganzen funktioniert. Was bei Corona jetzt sehr interessant war, die Einstellung des Spielbetriebs kurz vor der vierten Rate der TV-Gelder kam. Und genau diese vierte Rate war entscheidend für viele Vereine. Gerade bei Schalke 04 ist es ja öffentlich. Die haben die ja schon weiter verpfändet und dergleichen. Und plötzlich kriegen die das Geld nicht. Und dass man dann nach 6 Wochen ungefähr Spielpause 13 von 36 ersten Zweitligisten am Rande der Insolvenz hatte, zeigt ja nur auf, wie bisher gewirtschaftet wurde. Es war bloß bisher egal, muss man ehrlicherweise sagen, den allermeisten. Denn es hat ja keine großen Probleme gegeben. Natürlich gab es irgendwo kritische Fans und auch manchen Sportökonomen, die sich damit befasst haben, die das mal alles recherchiert haben, durchgehend haben und gesagt haben, hey, das funktioniert so nicht. Jeder Kioskbetreiber in der Innenstadt muss anders wirtschaften, als ihr es gerade bei millionenschweren Fußballunternehmen tut. Nur dadurch, dass das Gesamtprodukt, möchte ich es mal nennen, ja nicht geschädigt wurde und da nur ein paar in Anführungszeichen Meckerer den Zeigefinger gehoben haben kritisch, ist ja noch kein Grund, was zu ändern. Aber jetzt hat man gesehen, wenn die nächste Krise kommt, dann hat der deutsche Fußball ein massives Problem. Und dann ist die Frage, gibt es anschließend noch den deutschen Fußball, so wie wir ihn aktuell kennen?
Naja, also das, was im Fernsehen stattfindet, wird auch weiterhin stattfinden. Da braucht man sie, die Fans, doch gar nicht.
Naja, wenn man dann sieht, dass die TV-Rechte gerade neu vergeben wurden und da im dreistelligen Millionenbereich Einbußen zu verzeichnen sind für die DFL, dann ist das ja schon ein Hinweis dafür, dass das weiter so zumindest, was die Einnahmesteigerung angeht, anscheinend nicht funktioniert. Wenn wir das jetzt mal konsequent über die nächsten Jahre weiterdenken, dass es jetzt auf Jahre keine Fans mehr im Stadion gibt, dann ist der Fußball nicht mehr die Gelddruckmaschine, die er zuletzt war. Und dann wären die Fans vielleicht doch wieder relevant oder vielleicht kehren sich auch der ein oder andere Investor auf den Rücken, weil es schlichtweg nicht mehr interessant ist.
Sagt Thomas Kessen vom Vorstand des Fan-Dachverbands Unsere Kurve. Wir haben gesprochen über das Thema heute Morgen bei uns. Nur der Meister ist der gleiche. Bilanz einer geisterhaften Bundesliga-Saison. Morgen ginge übrigens das Achtelfinale los in der Fußball-Europameisterschaft. Tja, ja, haben wir schon fast vergessen. Die ist verschoben worden ins nächste Jahr. Aber Ironie der Geschichte, wir müssen trotzdem nicht verzichten auf einen Fußballsommer. Denn es gibt ja die Fußball-Bundesliga, die ab Mai ihre Saison zu Ende gespielt hat in leeren Stadien. Und morgen geht dann auch diese geisterhafte Saison zu Ende mit dem letzten Spieltag. Und auf die ganze Saison mit und ohne Fans im Stadion schaut jetzt Matthias Merke zurück.
Es war ein Samstagnachmittag Anfang November, als die Frankfurter Eintracht mit einem 5:1 gegen den FC Bayern für eine dicke Überraschung sorgte.
Kostic, Tor, 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 Tor! Das muss es sein, das ist das Tor! Abraham, 3:1, jetzt Ecke Frankfurt, Tor, Tor!
Die Eintracht-Fans waren an diesem Nachmittag in Ekstase. Niko Kovac, der Trainer des FC Bayern, musste danach gehen. Der Abstand zum Tabellenführer zu groß und in der Mannschaft gab es einige Ressentiments gegen Kovac, dessen Zeit beim FC Bayern vorbei war.
Ich weiß auch, wie das alles läuft in diesem Geschäft, also von daher bin ich nicht naiv und ich bin auch nicht blauäugig.
Es übernahm Co-Trainer Hansi Flick, der die Mannschaft zügig im Griff hatte. Zur Belohnung gab es von den Bayern-Bossen einen Vertrag bis 2023. Flick enttäuschte seine Chefs nicht und führte die Mannschaft in beeindruckender Manier zum 8. Meistertitel in Folge. Lob für seine Arbeit wollte er nicht hören, sondern stellte lieber die Mannschaft in den Vordergrund.
Muss man einfach ein Riesenkompliment machen, was die Mannschaft in den letzten Monaten einfach gespielt hat, ist sensationell und sie hat wirklich das umgesetzt, was wir vorgegeben haben, aber man sieht einfach auch in jedem Spiel, man ist sehr, sehr motiviert und das macht uns Trainerteam natürlich einfach auch sehr stolz.
So ein klein bisschen sein wie der FC Bayern, das wollten sie auch bei Hertha BSC Berlin. Mit den Millionen von Investor Lars Windhorst und Trainer Jürgen Klinsmann sollte es stramm nach oben gehen. Doch es passte einfach nicht. Nach nur ein paar Spielen machte Klinsmann Schluss.
Das sind alles viele, viele Kleinigkeiten, die sich da entwickelt haben und wo man draufgehauen hat. Und natürlich hat man extrem dann draufgehauen, jetzt nach der Niederlage gegen Mainz, wo ich dann halt gesagt habe, jetzt ist genug. Dann habe ich so gut wie nicht geschlafen die Nacht und dann bin ich halt morgens reinmarschiert gestern früh. Und dann bin ich halt ein Typ, der dann halt auch vor sich selber dann immer Halt machen kann.
Die große Nummer Klinsmann wurde eine Luftnummer. Eine traurige Nummer ist die Saisonbilanz von Werder Bremen. Ob direkter Abstieg oder doch noch in die Relegation, es ist und bleibt eine Katastrophe. Da halfen auch die vielen gut gemeinten Worte des Trainers Florian Kohfeldt nichts.
Ich glaube, wichtig ist es, sich auf die Leistung zu fokussieren, auf die Handlungen, auf den Platz zu konzentrieren und nicht ständig darüber nachzudenken, wie lange wir im Weserstadion nicht mehr gewonnen haben und dass das natürlich eine katastrophale Heimsaison ist.
Mit bislang nur einem einzigen Sieg. Für Werder in jedem Fall eine Saison zum Vergessen.
Unser Bundesliga-Saisonrückblick und das ist das Thema heute Morgen bei uns.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Nur der Meister ist der gleiche. Bilanz einer geisterhaften Bundesliga-Saison.
Als im Mai die Bundesliga wieder losgegangen ist, war ich sehr gespannt, wie sich das bei uns im Radio anhören würde. Die Bundesliga-Konferenz. Ohne Fangebrüll, keine Reporterinnen und Reporter, die sich anstrengen müssen, die Lärmkulisse zu übertönen. Wie färbt das vielleicht ab auf die Kollegen im Stadion? Oder wird das dann vielleicht einfach ein bisschen dröge zu hören? Ich muss ehrlich sagen, ich war echt erstaunt, denn ich war da als Hörer ganz nah dran, unten auf dem Rasen sozusagen. Man hat die Rufe der Spieler und der Trainer gehört, das satte Funz, wenn sie den Ball getreten haben. Und über all das habe ich vorhin schon mit Martina Knief gesprochen, unsere Sportreporterin. Martina, wie ist das für dich gewesen, solche Geisterspiele zu kommentieren?
Also der erste Einsatz nach dieser langen Corona-Pause, das war schon ganz komisch. Das war ein Abendspiel. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Wir wussten alle nicht, was uns erwartet. Ich sag's mal ganz vereinfacht ausgedrückt, da war so viel Dampf auf dem Kessel. Und ich hatte freitags schon in der Redaktion gesagt, bin ich froh, wenn ich am Samstag auf meinem Reporterplatz sitze, weil da fühle ich mich wohl und da weiß ich genau, wie alles abläuft. Die Einlasskontrollen inklusive Fiebermessen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes. Ich habe in den vergangenen 6 Wochen so viel Fieber gemessen wie noch nie in meinem Leben zuvor. Ich weiß, ich kenne mich jetzt total aus, mal im Ohr, mal an der Stirn, mal wie im Flughafen an so einem Scanner, wo man sich aufstellen musste, inklusive des Fiebermessens zu Hause, um einfach mal zu checken, wie ist das überhaupt, musste mir erstmal ein Fieberthermometer kaufen. Und das waren schon alles ganz ungewohnte Abläufe. Und das Stadion ist einfach leer. Man hat niemanden, mit dem man sich mal unterhalten kann, weil ja nur ganz wenige Menschen rein dürfen, wir alle sehr viel Abstand halten müssen. Aber das, was du eben gesagt hast, teile ich auch. Da wird vom Westdeutschen Rundfunk, der ja die Konferenz für die ARD im Radio zusammenschaltet, ein sehr schöner Atmoteppich gemischt, dass es irgendwie nach Fußball klingt, aber man hört jetzt einfach Dinge, die man vorher nicht gehört hat. Die Rufe der Trainer, die Diskussionen mit dem Schiri, das war doch kein Foul und was die Spieler da gerne so rufen. Es ist eine andere Geräuschkulisse, sie ist sehr interessant, aber man muss sich mega dran gewöhnen und ganz ehrlich, wir wollen uns an diese Kulisse nicht gewöhnen.
Wie haben die Spieler das denn erlebt, diese Spiele ohne Fans? Also wenn man immer vor 50.000 Zuschauern spielt, aber auf einmal nur die Auswechselspieler dann jubeln hört?
Ja, das war eine schöne Szene, dass die Auswechselspieler auf einmal den Rabatz im Stadion gemacht haben. Manchmal auch die Vereinsvertreter, die Hochrangigen, die so auf der Tribüne saßen, die dann mehr gerufen haben als sonst die Fans von den Plätzen. Viele haben gesagt, naja, das ist halt so, wie wir es als Jugendspieler erlebt haben. Sind ein paar Zuschauer da, man hört nichts, man hört die Pfiffe, den Schiedsrichter sehr genau. Deswegen war es natürlich komisch, aber alle hatten ja, Klammer auf, leider, Klammer zu, sehr lange Zeit, sich daran zu gewöhnen. Auch im Training eben ohne Zuschauer dürfen ja auch keine Fans mehr beim Training dabei sein. Und dann muss man einfach mal dadurch, so unschön wie die ganze Sache ist.
Haben sich die leeren Stadien denn auch auf das Fußballspiel selbst ausgewirkt? Also sind die Spiele dadurch jetzt irgendwie besser geworden oder schlechter?
Ich fand das Niveau erstaunlich gut. Viele haben ja gesagt, boah, das sinkt ab, weil eben diese Atmosphäre, diese Emotionen fehlen, für was man das ja auch macht, für was man ins Stadion geht. Aber ich finde, dass die Spiele an sportlichem Niveau überhaupt nicht verloren haben. Im Gegenteil, wir erleben einen Meister, der auch nach dieser Corona-bedingten Spielpause einfach so weitergespielt hat. Vielleicht sogar ein bisschen besser Bayern München als vorher. Es galt also für jeden Verein, für jeden Trainer, das Beste daraus zu machen. Was ich persönlich sehr gut fand, war die Rolle der Schiedsrichter, die sich ja auch auf diese Spiele ohne Zuschauer einstellen mussten. Manchmal hatte ich den Eindruck, für die Schiedsrichter ist es ohne Zuschauer einfacher, so wie es auch für mich einfacher ist, eben nicht mit der Stimme über den Krach rüberkommen zu müssen, der im Stadion entsteht. Für die Schiedsrichter heißt es einfach, ohne Zuschauer ist auch keiner da, der ihre Entscheidungen mit Pfiffen quittiert und die Entscheidungen einfach auch mal alle so hingenommen werden. Und deswegen waren das für mich Spiele, die vom Niveau her besser waren, als ich das erwartet hatte.
Bevor die Bundesliga dann eben da neu gestartet hat im Mai, hat es ja einige Bedenken gegeben, dass sich die Fans vielleicht außerhalb der Stadien treffen könnten, um trotzdem nah dran zu sein irgendwie. Im Großen und Ganzen ist es aber ruhig geblieben. Was meinst du, woran hat das gelegen?
Ja, zum einen gab es ja gerade am Anfang sehr hohe Polizeipräsenz. Es ging ja hier nicht darum, Menschen daran zu hindern, ins Stadion zu kommen, sondern es geht immer noch darum, die Ausbreitung eines Viruses einzudämmen. Und deswegen dürfen sich eben Menschen nicht versammeln. Es hat ja, als der Aufsteiger FC Eisern Union Berlin den Klassenerhalt geschafft hat, da einfach Fans gegeben, die zum Stadion sind. Dafür ist der Verein bestraft worden. Dafür sind ein Spieler, die das Bad in der Menge genossen haben, bestraft worden. Aber Alle haben es angenommen. Keiner findet Geisterspiele toll, aber jeder wusste, nur so konnte diese Bundesliga-Saison zu Ende gespielt werden.
Unsere Sportreporterin Martina Knief. Wir haben gesprochen über die Fußball-Bundesliga, die jetzt am Wochenende ihren letzten Spieltag hat in dieser außergewöhnlichen Saison in der Corona-Krise. Normalerweise macht die Bundesliga eine Sommerpause von knapp 3 Monaten und eine Winterpause von 4 Wochen. Aber in dieser Saison hat es eine dritte Pause gegeben, die Corona-Pause. Und lange Zeit war gar nicht klar, ob es überhaupt nur eine Pause ist oder ob es sogar das Ende ist der Saison. Ab Mitte Mai ist dann aber wieder gekickt worden und morgen geht dann diese sehr ungewöhnliche Bundesliga-Saison zu Ende. Auch für Eintracht Frankfurt war es eine besondere Saison, auch schon vor der Corona-Pause allerdings.
Es gab wieder so einiges zu feiern. Aber durchaus auch Grund für Fanfrust. Die Eintracht-Saison war eine echte Achterbahnfahrt. Das einzig Konstante war das ständige Auf und Ab.
Es zieht sich so ein bisschen durch die ganze Saison, dass wir sehr inkonstant sind, dass wir sehr viele Höhen und Tiefen haben.
Sagt Frankfurts Mittelfeld-Rackerer Sebastian Rode. Entweder volle Pulle oder volle Enttäuschung.
Wenn nicht alle an ihr Leistungslevel rankommen, wird es sehr schwer für uns Spiele zu gewinnen.
Das passierte vor allem dann, wenn der Eintracht die Kräfte ausgingen. 105 Spiele haben die Frankfurter in den vergangenen 2 Jahren absolviert. Das hält kaum einer aus. In Europa haben nur die englischen Topclubs Chelsea und Manchester City öfter gegen den Ball getreten. Liga, Pokal, Europapokal, die Eintracht ächzte unter der Dauerbelastung. Dazu die Abgänge der Torjäger Jovic, Aller und Rebic und immer dieses Auf und Ab, der historische 5:1-Sieg gegen die Bayern.
Kostic, Tor, 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 das muss es sein, das ist das Tor, Abraham, 3:1, jetzt Ecke Frankfurt, Tor.
Die Fans kamen aus dem Staunen nicht heraus.
Endlich haben wir denen die Lederhosen ausgezogen.
Man kann es kaum beschreiben, es ist wie ein Traum.
Doch danach gleich der Absturz. Niederlagen gegen Freiburg, Wolfsburg, Schalke, Köln und Paderborn. Die Eintracht kam erstmals der Abstiegszone bedrohlich nahe. Trainer Adi Hütter.
Wir haben eine sehr unangenehme Phase. Wir haben eine Phase mit zu vielen Niederlagen.
Doch die Eintracht startete mit neuem Elan und neuer Vierer-Abwehrkette in die Rückrunde. Siege gegen Hoffenheim, Leipzig und ein 5:0 gegen Augsburg. Neue Glücksgefühle.
Wir haben heute einen super Auftritt einfach hingelegt. Wirklich, war ein Top-Freitagabend für uns und für die Fans.
Sagt Lokalmatador Timothy Chandler. Die Fans träumen schon wieder vom Europapokal. Dann stürzt die Eintracht wieder ab. 5 Niederlagen am Stück, nur unterbrochen durch 66 Tage Corona-Pause. Ende Mai ist die Eintracht nur noch 2 Punkte vom Abstiegsrelegationsplatz entfernt. Und das auch noch ohne eigene Fans im Stadion. Schön ist das nicht, sagt Torwart Kevin Trapp.
Wir müssen es annehmen, es ist für alle gleich. Man muss sich aufs Spiel konzentrieren und die Spiele gewinnen wollen.
Die Kritik an Trainer Adi Hütter wächst. Doch der schafft mit der Eintracht die Wende. Die entscheidenden Spiele in Wolfsburg, Bremen und Berlin werden gewonnen. Klassenerhalt und je nachdem, wie der letzte Spieltag so läuft, Platz 8 bis 10. Persönlich findet Stürmer Bas Dost.
Nach die ganze Geschichte dieses Jahr mit Corona und so. Und ich bin stolz auf, wie jeder darauf reagiert hat, wie wir das miteinander gemacht haben.
Eine ordentliche Saison geht zu Ende, auch wenn es für den begehrten Europapokalplatz nicht gereicht hat. Aber vielleicht ja auch ganz gut, damit die Vielspieler von Eintracht Frankfurt endlich mal Atem holen können. Und die kommende Saison nicht wieder so eine Achterbahnfahrt wird.
Carsten Schellhorn und seine Bilanz für Eintracht Frankfurt in dieser Bundesliga-Saison. Morgen ist der letzte Spieltag.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Nur der Meister ist der gleiche. Bilanz einer geisterhaften Bundesliga-Saison.